Reingehört, ein Podcast der VRM. Es war der erste Schlagabtausch der Spitzenkandidaten für das Ministerpräsidentenamt in Hessen. Am Freitagabend sind Boris Rhein von der CDU, Nancy Faeser von der SPD und Tarek Al-Wazir von den Grünen zu ihrem ersten Live-Triell zusammengetroffen. Wie haben sich die Kandidaten geschlagen? Wir haben reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reingehört. Ich bin Johanna Tischler, Volontärin bei der VRM und spreche heute mit Tobias Goldbrunner. Er ist Chefredakteur der Nachrichten der VRM und hat das Triell zur Landtagswahl mit moderiert. Hallo Tobias.
Hallo Johanna und vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Am 8. Oktober wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Die VRM hat den amtierenden Ministerpräsidenten Boris Rhein von der CDU, Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD und den hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen ins Staatstheater in Wiesbaden zu einem Triell eingeladen. Wir wollen heute darüber sprechen, wie sich die Kandidaten geschlagen haben. Wir können dabei nicht auf alle Themen eingehen, von daher, wer das Triell noch nicht gesehen hat und es sich gerne noch anschauen will, der kann das auf der Homepage des Wiesbadener Kuriers oder auf YouTube tun. Tobias, wie hast du denn die Atmosphäre vor Ort wahrgenommen und wie verlief die Diskussion im Allgemeinen?
Ja, es war jetzt nicht allzu überraschend, aber wenn man es dann noch quasi nochmal live vor Ort gesehen hat, dann war ja schon klar zu erkennen, dass da eine gewisse Herzlichkeit unter den drei Spitzenkandidaten ist. Also da ist jetzt keiner auf Krawall gebürstet oder geht auf Attacke. Also Boris Rhein, Nancy Faeser haben sich auch mit Küsschen rechts, Küsschen links begrüßt. Alle haben sich umarmt und diese Fairness, die war quasi auch dann während des Triells zu spüren. Es haben sich eigentlich alle sehr brav an ihre Redezeit gehalten. Wir hatten ja limitiert auf 90 Sekunden. Jeder hatte dann noch ein paar Joker. Klar, gerade Nancy Faeser ist auch hin und wieder mal dazwischen gegangen. Hatten sich ja auch ganz bewusst zwischen den beiden Herren platziert, damit sie da ja die bestehende Regierung quasi auch sich dann so ein bisschen vorknüpfen könnte, wenn sie das denn wollte. Und das hat sie dann auch getan. Aber ansonsten im Großen und Ganzen war es eine sehr, sehr faire Austausch und vor allen Dingen, ja, ich glaube auch sehr inhaltlich geprägte Diskussion. Und das wollten wir damit auch erreichen, weil ich meine, unser Anliegen ist ja auch ein bisschen, wir wollen die Leute motivieren, wählen zu gehen und sich ein Bild zu machen von dem, was sie jetzt im Wahlkampf erwartet. Und ja, von daher war es, glaube ich, durchaus sehr interessant, weil auch alle Kandidaten, glaube ich, ganz gut mit ihren inhaltlichen Themen dann unterwegs waren.
Schauen wir uns die Kandidaten im Einzelnen mal ein bisschen näher an. Boris Rhein von der CDU ist seit etwas über einem Jahr amtierender Ministerpräsident. Konnte er deiner Meinung nach seinen Amtsbonus in der Diskussion ausspielen und mit Erfolgen punkten, die er schon vorweisen konnte?
Ja, du hast es gerade gesagt, eineinhalb Jahre ist natürlich nicht allzu viel. Und du merkst bei ihm ja auch, beziehungsweise auch bei den Menschen, er ist jetzt nicht so ein prägendes Gesicht gewesen in den letzten Monaten, wie es seine Amtsvorgänger auch tatsächlich waren. Also ein Volker Bouffier oder Roland Koch, da hatten die Leute, glaube ich, immer ein Gesicht vor Augen und wussten auch, wovor der steht. Ich glaube, Boris Rhein versucht sich da gerade noch so ein bisschen auch zu profilieren, ein bisschen bekannt zu werden. Und von daher ist auch ganz interessant, er geht schon ein bisschen aktuell mehr so Richtung Hardliner. Also wir werden ja auch über das eine oder andere Inhaltliche gleich sprechen. Du merkst ja schon, dass er auch Themen ganz bewusst mit einzelnen konkreten Sätzen platziert, wie er möchte, dass es weiterhin den Verbrenner gibt und so weiter. Und er trifft sich auch mit Markus Söder des Öfteren. Von daher, du merkst schon, da will er sich vielleicht so ein bisschen auf was abgucken sogar. Also er hat eher den Blick nach vorne geworfen, hat jetzt weniger versucht, das zu verteidigen oder sich damit zu profilieren, was die Regierung bisher gemacht hat. Was in Hessen natürlich auch schwierig ist, weil wir haben in Hessen ja jetzt, ich sage jetzt mal im Vergleich zu anderen Bundesländern, wir haben keine Skandale, wir haben keinen Rechtsruck, wir haben jetzt nicht so die klaren Probleme. Hessen ist ja immer noch im Vergleich zu vielen anderen relativ stabil, aber es gibt jetzt wenige Vorzeigeprojekte, glaube ich, mit denen er eh hätte punkten können.
Wir hören uns mal an, welche drei Maßnahmen Rhein in den ersten 100 Tagen im Amt umsetzen will, wenn er im Oktober gewählt wird. Ihr hattet das alle Kandidaten gefragt und wir hören mal rein.
Meisterausbildung kostenlos machen. Zweiter Punkt, Grunderwerbssteuer auf null und für den Eigenerwerb und für den Ersterwerb. Und dritter Punkt, Fußfessel für Frauenschläger ausweiten.
Ja, Rhein fordert eine kostenlose Meisterausbildung. Das fordert zum Beispiel auch die SPD. Deshalb musste er sich auch den Kommentar von Nancy Faeser gefallen lassen, warum die CDU das denn nicht schon längst umgesetzt hat. Hätte er das machen können?
Ja, eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich nicht das Thema, was die Prio 1 oder die Prio 2 oder gar 3 in den letzten Monaten dann auch hatte. Von daher, das ist völlig richtig gesagt. Das steht auch bei anderen Parteien quasi im Wahlprogramm. Ist jetzt auch keine Überraschung. Ich meine, klar, man kann argumentieren, der Master, dafür musst du nichts zahlen. Die Meisterausbildung sollte in meinen Augen dadurch auch kostenfrei sein. Ob das jetzt tatsächlich ist ein Thema, womit er ja viele Wählerstimmen gewinnt, bleibt abzuwarten. Aber ja, klar, er hätte es, glaube ich, schon längst tun können. Aber ich denke, das wird was sein, was in der nächsten Legislaturperiode dann auch umgesetzt wird. Aber wie du gesagt hast, das würde die SPD wahrscheinlich genauso machen.
Ja, das waren ja jetzt auch drei sehr konkrete Forderungen, die er da genannt hat, die er zuerst umsetzen möchte. Für welche großen Themen steht Rhein denn? Was ist ihm besonders wichtig?
Ja, es ist bei ihm schwer zu sagen. Ich glaube, er setzt momentan viel auf Breite. Er pickt sich jetzt nicht 1, 2, 3 raus. Er hat uns zwar welche genannt, aber wie gesagt, das sind jetzt auch nicht, glaube ich, die großen Themen, die Hessen bewegen. Was ich ganz spannend fand, dass er auch immer wieder betont, das Thema Fußfesseln für Frauenschläger. Generell dieses Thema Sicherheit. Er geht ja auch immer wieder auf das Thema Grenzkontrollen dann auch mit ein. Ich glaube, Thema Sicherheit, Kriminalität, da versucht er schon so ein bisschen stärker auch den Fokus drauf zu lenken. Aber auch andere Themen, wie zum Beispiel eine Befreiung von der Grunderwerbssteuer für das erste Eigenheim. Also grundsätzlich Themen, wo er hofft, glaube ich, dann auch die gesamte Masse in Hessen abzuholen.
Was ich ganz spannend fand beim Thema Energiewende, spricht sich Rhein zwar für einen Ausbau der Erneuerbaren aus, bekennt sich aber auch zur Kernkraft.
Wir brauchen natürlich einen Ausbau der erneuerbaren Energien, ist doch gar keine Frage. Wir waren übrigens das erste Land, was das 2%-Ziel auf hessischem Boden erreicht hat. Ich sage aber auch, wir müssen insbesondere dafür sorgen, dass wir mehr Photovoltaik hinbekommen. Wir brauchen ein 100.000-Dächer-Programm, da plädiere ich für. Wir müssen Agri-PV möglich machen. Wir müssen Wasserkraft ausbauen. Ich sage, es war ein großer Fehler, die 2,5 verbliebenen Kernkraftwerke abzuschalten. Das werden wir noch bitter bereuen.
Ja, welche Rolle spielt denn für Rhein die Kernfusion bei der Energiewende?
Also er hat ja nochmal klipp und klar betont, dass er es für einen Fehler hält, dass man quasi aus der Kernkraft ausgestiegen ist. Das ist aber nun mal so. Das kann und wird er nicht verändern. Das wird niemand von uns verändern. Von daher, er muss, glaube ich, jetzt einen ganz spannenden Spagat dann auch quasi in Angriff nehmen, weil ihm sollte völlig klar sein, und das ist es ihm auch wahrscheinlich, man muss auf die erneuerbaren Energien schauen. Da muss was passieren. Ich glaube, er hofft ein bisschen drauf, dass den Part dann die Grünen für ihn abdecken, dass wenn er ja vielleicht dann doch wieder, und ich glaube, das ist auch schon so sein Ziel, auch wenn er es natürlich nicht so formuliert, dass es ja Schwarz-Grün an der Macht auch bleibt. Und dass dann die Grünen ihn da bei dem Thema so ein bisschen unterstützen. Windräder, auch wenn er es am Freitag extra nochmal gesagt hat, dass das jetzt nicht ein Thema ist, die Nele Leubner, meine Kollegin, hat ihn ja gefragt, ob er da Puls kriegt bei dem Thema, hat er gesagt, nein, aber so ganz, der ganz große Fan von Windrädern ist er nicht. Ich glaube, er geht eher Richtung Solarenergie, aber ja, das wird ein sehr spannender Spagat für ihn auch sein.
Wir kommen mal zu Nancy Faeser von der SPD. Sie ist Bundesinnenministerin, war zuvor lange Abgeordnete im Hessischen Landtag und Vorsitzende der SPD Hessen. Nun will sie zurück und hier Ministerpräsidentin werden. Sie hat ja den Vorteil, dass viele sie kennen. Gleichzeitig fährt die SPD in der Ampelkoalition aber auch gerade sehr schlechte Umfragewerte ein. Welchen Eindruck hast du? Schadet ihr das?
Also sie geht natürlich schon ein sehr großes Risiko damit ein, denn alles, was auf Bundesebene passiert und da steht momentan extremst viel im Fokus, das kann natürlich auch mit ihr nach Hause gehen und damit werden auch die Menschen in Hessen natürlich dann auch extrem viel verbinden. Ich glaube, es ist einfach auch generell schwer dann zu unterscheiden, okay, was ist das, was Nancy Faeser auf Bundesebene vorantreibt und vorantreiben will und wofür sie steht und was ist das auf Hessenebene. Sie hat wiederum den Vorteil, sie kennt Hessen, sie kennt natürlich auch die große politische Bühne, auch der Bekannte. Gesundheitsgrad ist natürlich für sie ein Vorteil, aber wie gesagt, dieser Spagat, den sie da gehen muss, klar, bei ihr wird jedes Wort noch 10-mal mehr auf die Goldwaage gelegt. Auf der anderen Seite, genau diesen Spagat hat sie auch gesucht und gewollt und damit muss sie dann jetzt auch umgehen.
Sie hat sich in der Diskussion besonders klar zum Thema Rechtsextremismus geäußert. Laut ihr ist das Problem in Hessen lange Zeit ignoriert worden. Sie kritisiert auch, dass im NSU-Untersuchungsausschuss nur gestritten worden sei. Wir hören mal rein, was sie dazu gesagt hat.
Es ist eben nicht frühzeitig auf Warnsignale geachtet worden. Und wir haben ja nicht nur Hanau und den furchtbaren Mord an Dr. Walter Lübcke, sondern wir hatten auch NSU. Und wenn ich mir angucke, wie wenig der Aufklärungswille hier der Parteien vorgeherrscht hat, dann ist das einfach ein schlechtes Signal in der Bekämpfung des Rechtsextremismus, wo eigentlich alle Demokratinnen und Demokraten an einem Strang ziehen sollten, um diese Bedrohung von rechts zu begegnen. Ich habe das selbst erleben müssen, im NSU-Untersuchungsausschuss wurde gestritten um jede Kleinigkeit.
Hat sie da mit ihrer Kritik einen bunten Punkt getroffen?
Ist natürlich ein sehr brisantes Thema und ich glaube, dass auch da ja Hessen in den vergangenen Monaten gerade im EU-Ausschuss natürlich jetzt nicht gerade die allerbeste Figur abgegeben hat. Es ist tatsächlich so, da wurde um viele Kleinigkeiten diskutiert. Man hat ein bisschen so das Ziel in meinen Augen phasenweise dann aus den Augen verloren. Und klar, das ist ein Thema, was die Menschen beschäftigt. Wie gesagt, vielleicht jetzt nicht so stark in Hessen wie in ostdeutschen Bundesländern, aber sie hat damit in meinen Augen durchaus recht. Das hätte man deutlich besser machen können. Es hat natürlich immer die Frage, hätte das eine SPD-geführte Landesregierung dann tatsächlich auch besser gemacht.
Was sind denn weitere Themen, die sie als Ministerpräsidentin angehen möchte?
Also bei ihr hatte ich das Gefühl, sie legt schon einen sehr starken Fokus auf das Thema Bildung, Kitas, Schulen und so weiter. Sie hat ja auch nochmal ganz klar die Forderung der SPD in den Vordergrund gestellt, dass sie 25.000 neue Erzieherinnen und Erzieher haben möchten. Das ist, glaube ich, ein Thema, was sie umtreibt. Klar, auch das Thema Sicherheit, aber das ist für sie natürlich ein Heimspiel. Da ist sie auch im Bund sehr aktiv. Fachkräftemangel ist für sie auch ein wichtiges Thema. Aber gerade, wie gesagt, um vielleicht nochmal zu dem Thema Schulen, Erziehung und so weiter zurückzukommen, da, glaube ich, will sie schon sehr darauf achten, weil sie auch weiß, das ist ein Thema, was einfach die Menschen umtreibt. Und ich glaube, da wird sie noch stärker auch in den kommenden Wochen dann im Laufe des Wahlkampfs drauf gehen.
Ein anderes Thema, was auch viele Menschen umtreibt, ist ja Mobilität im ländlichen Raum. Dazu habe ich mir auch nochmal ein Zitat von ihr rausgesucht. Wir hören das nochmal an.
Wir haben einfach das Bedürfnis, dass wir für die Menschen auf dem Land viel mehr tun. Und da muss eine Landesregierung auch handeln. Man kann nicht einfach zugucken und das dem freien Markt überlassen. Deswegen bin ich da für dieses integrierte Mobilitätskonzept und mit der Mobilitätsgarantie einfach, dass man von überall in Hessen in einer Stunde in einem Mittelzentrum sein muss.
Ja, von überall in einer Stunde ins Zentrum kommen, das klingt ja gut, aber wie will sie das schaffen?
Also ich hatte bei allen drei tatsächlich das Gefühl, dass sie da noch nicht so die perfekte Lösung haben und es ist natürlich auch unfassbar schwierig, weil du bist von so vielen verschiedenen Faktoren natürlich dann auch abhängig. Du kannst nicht einfach als Landesregierung eine Entscheidung treffen, du kannst nicht einfach Geld in bestimmte Bereiche pumpen, weil da hängt einfach so viel tatsächlich noch mehr mit dran. Ich habe mich dann auch mit den Kollegen danach nochmal ausgetauscht. Wir waren uns alle eigentlich der Meinung, dass da noch nicht so der richtige Masterplan vorliegt und wir sind tatsächlich in dem Bereich extrem gespannt, wie das gelingen soll. Also ich wage mal die Prognose, dass das in den 5 Jahren, in denen dann die Regierung tätig wäre, nicht so zu 100% gelingen würde.
Wir sind gespannt, was da dann noch auf uns zukommt, ja. Dann kommen wir mal zum dritten Kandidaten, Tarek Al-Wazir von den Grünen. Er ist Wirtschaftsminister in Hessen und seine Partei regiert eben auf Landesebene zusammen mit der CDU, auf Bundesebene mit der SPD. Was würdest du sagen, wie hat er diesen Spagat in der Diskussion gemeistert?
Das hat mich auch sehr interessiert im Vorfeld und ich fand, er hat es eigentlich ganz, ganz gut gelöst. Ich meine, es passt ja auch so zu seinem Naturell. Er ist ja auch keiner, der draufhaut oder so. Ich finde ihn ja meist auch im 1-zu-1-Dialog sogar noch stärker, als wenn er vor Publikum spricht. Ich meine, er kennt sich sehr gut mit Fakten aus, weiß da eigentlich immer direkt Bescheid. Aber ich finde, er hat es auch ganz, ganz gut gemacht. So anfangs, glaube ich, hat er noch immer so nach links geschielt und hat überlegt, okay, was sagt jetzt Boris Rhein vielleicht dazu? Ich will mir hier nicht irgendwie meine Koalitionsoptionen dann quasi auch beschädigen. Und so mit der Zeit ist er dann, glaube ich, noch selbstbewusster geworden und hat auch durchaus schon mal durchklingen lassen, dass er nichts dagegen hätte, wenn er vielleicht auch erster grüner Ministerpräsident würde in Hessen.
Genau, das ist ja sehr spannend. Also lange herrschte ja zwischen CDU und Grünen demonstrative Einigkeit. Zuletzt gab es dann aber auch Streit innerhalb der Koalition, zum Beispiel beim Thema Kontrolle der EU-Binnengrenzen. Ein Vorstoß von Rhein, den Al-Wazir kritisiert.
Ich glaube, dass der Wegfall der Grenzkontrollen innerhalb Europas auch Kern der Europäischen Union ist. Und genau deswegen haben wir ja so sehr auch in schwierigen Diskussionen dafür gesagt, dass wir an den Außengrenzen kontrollieren müssen, dass wir auch innerhalb Europas verteilen müssen. Aber ich jedenfalls bin jetzt im Sommer aus Italien, aus dem Urlaub zurückgefahren und habe meinen Kindern erklärt, hier war mal eine Grenze, das war mal Südtirol, das war mal und so weiter, hin und her und vor und zurück. Und es war alles ein Europa und eine Währung. Und ich möchte nicht zurück, dass wir überall Binnenkontrollen haben. Das will ich einfach nicht.
Glaubst du, dass so eine Kritik ihm eher nützt oder schadet? Weil zumindest in der Ampelkoalition kommt ja so Streit in der Koalition bei den Wählern nicht besonders gut an.
Ich glaube, ihm persönlich kann es sogar von Nutzen sein, weil er damit sein Profil ein bisschen schärft. Er ist nicht einfach nur der kleine Bruder sozusagen oder der zweite Mann, der im Schatten von Boris Rhein steht. Ich glaube, das sind genau diese kleinen Nadelstiche, die er setzt, um auch so ein bisschen zu sagen, okay, ich kann auch, ich will auch. Und wir Grünen, wir stehen auch für all das weiterhin, was uns seit Jahren quasi ausmacht und was natürlich jetzt auf Bundesebene so ein bisschen in diesem Strudel, in diesem Streit, wie du es ja auch genannt hast, tatsächlich ein bisschen verloren gegangen ist.
Al-Wazir hat sich auch bei anderen Themen klar von Rhein abgegrenzt. Rhein meinte zum Beispiel, den Verbrenner zu verbieten, ist der größte Fehler, den man machen kann. Al-Wazir sieht das anders.
Ich will, dass die deutsche Autoindustrie eine Zukunft hat. Und lieber Boris, VW hat nach 25 Jahren erstmals den ersten Platz in China verloren. Und zwar nicht, weil sie keine guten Verbrenner bauen, sondern weil sie nicht genügend attraktive Elektroautos liefern können.
Ja, wir haben es eben gehört, Al-Wazir sieht also die Zukunft in der Elektromobilität. Aber wie will er eigentlich auch den öffentlichen Nahverkehr stärken?
Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Und ich finde gerade dieses Verbrennerthema finde ich hochspannend, weil Rhein hat ja ganz klar gesagt, dass er weiterhin auf den Verbrenner setzt. Das würde Al-Wazir natürlich niemals tun. Er sprach ja auch von Kutsche 2.0.
Ja, stimmt.
Und er setzt natürlich auch da auf die Zukunft, auf mehr E-Mobilität und so weiter. Aber auch er wird wissen, wie schwierig es ist, das quasi flächendeckend dann auch auszubauen. Und auch da nochmal im Rhein-Main-Gebiet, eventuell im ländlichen Raum wird es, glaube ich, unfassbar schwierig, selbst wenn die Grünen auch den Ministerpräsidenten stellen würden.
Kannst du denn nochmal zusammenfassen, wen die Wähler mit Al-Wazir als Ministerpräsident bekommen, für welche Themen er steht?
Also du merkst bei ihm schon, ihn treiben sehr natürlich diese urgrünen Themen an. Das sind seine Steckenpferde, das ist ihm auch wichtig. Das hast du auch gemerkt, auch kurz vor dem Triell. Er hat sich dann nochmal ganz bewusst mit seinen Unterlagen beschäftigt, um da auch wirklich sehr faktensicher dann auch letztendlich zu agieren. Also ich glaube, er möchte so für dieses solide Grüne, dieses stabile Stehen und so wie du es vorhin auch gesagt hast, was nicht dieses Grüne auf Bundesebene, was quasi nur noch Kompromisse eingeht, gefühlt viel vom Weg abweicht, sondern er möchte da wieder so ein bisschen dieses klassische Grüne dann auch rauskitzeln und sich dafür auch letztendlich auch einsetzen, wohl wissend, wie schwierig das auch tatsächlich wäre, weil im Endeffekt, ich glaube, wir wissen es alle, selbst wenn sich die Vorzeichen drehen würden und nehmen wir mal an, wir spinnen einfach mal ein bisschen rum, es geht weiterhin schwarz-grün, aber dann eben grün-schwarz und er wäre der Ministerpräsident, da müsste er extrem viele Kompromisse eingehen und ich glaube, das wäre mit einer Ampel auf Landesebene auch nicht anders.
Gab es denn für dich in dieser ganzen Diskussion, also kommen wir mal langsam so zum Ende, einen Gewinner oder eine Gewinnerin?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir tatsächlich auch lange darüber Gedanken gemacht. Ich glaube, es gab zumindest keinen Verlierer. Ich finde, es haben sich alle drei inhaltlich gut präsentiert. Also die haben das extremst ernst genommen, waren sehr gut vorbereitet. Ich fand es ganz spannend, dass Nancy Faeser komplett ohne irgendwie ein Manuskript, ohne Notizen aufgetreten ist. Die hat komplett frei gesprochen. Ich glaube, sie konnte schon ein bisschen sich als Persönlichkeit ganz gut verkaufen. Boris Rhein hat, glaube ich, wie wir es ja auch gesagt haben, versucht, sich noch stärker mehr als Landesvater, ein bisschen mehr auch als Hardliner dann auch zu präsentieren, einfach um da noch ein bisschen bekannter zu werden, für mehr Schlagzeilen auch zu sorgen. Und Tarek Al-Wazir, er hat einfach versucht, aus diesem Schatten so ein bisschen rauszukommen. Von daher, ich glaube, es gab jetzt keinen ganz klaren Gewinner, aber ich glaube, alle drei haben gezeigt, dass sie sich mit hessischen Themen intensiv beschäftigen und dass sie auch für dieses Land tatsächlich was bewirken wollen.
Dann jetzt zu der spannendsten Frage. Laut den aktuellen Umfragen liegt die CDU vorne, wenn jetzt gewählt werden würde, mit 29%. Dahinter die Grünen mit 20% und die SPD mit 18%. Die AfD kommt momentan auf 16%, die FDP auf 6% und die Linke nur auf 3%. Welche Koalition hältst du denn für möglich?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage auch. Ich glaube, es ist momentan sehr schwer zu prognostizieren. Ich glaube, da wird auch tatsächlich die Bundespolitik eine große Rolle spielen und, das haben wir ja auch die letzten Tage und Wochen gemerkt, die Bayernwahl, die ja am gleichen Tag stattfindet. Also ich glaube, all diese Faktoren werden einen extrem großen Einfluss drauf haben, welche Partei da vielleicht noch gewinnt oder verliert. Deswegen ist eine Prognose richtig schwer. Ich glaube, die Tendenz die aktuell zu erkennen ist. Wäre jetzt aber auch keine Überraschung, wenn es am 8. Oktober dann tatsächlich in genau diese Richtung geht. Aber wie gesagt, ich glaube, das Rennen ist offener, als man denkt. Wir haben auch mit vielen Leuten gesprochen. Meine Augen gefühlt, mehr als 50% der Wähler sind noch unentschlossen. Und das kann natürlich auch einen hohen Effekt haben und dadurch bis zum Ende für Spannung sorgen.
Also es bleibt spannend. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch noch unentschlossen seid oder euch einfach noch mehr über andere Parteien auch informieren wollt, dann schaut doch gerne auf der Seite des Wiesbadener Kuriers vorbei. Wir haben dort einen Schwerpunkt zur Landtagswahl angelegt. Den verlinke ich auch in den Shownotes. Kritik, Lob und Anregungen zur Folge könnt ihr wie immer gerne an audio@vrm schicken. Danke, Tobias, dass du da warst.
Ja, vielen Dank an dich für die Einladung.
Gerne. Und dann sage ich danke fürs Reinhören und bis nächsten Mittwoch.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.